Lieber Flo, solche Briefe gehören zu den schwersten Momenten im Leben eines Eichhörnchens. Lieber Flo, letzte Nacht habe ich vom schönen Bruno geträumt. Keine Angst, es ist nichts passiert, aber es hat mich nachdenklich gemacht. Nach den letzten Wochen weiß ich nicht mehr, was ich noch für dich empfinde. Das kleine Eichhörnchenherz klopfte immer schneller. Wir haben uns zusammen ein bescheidenes Leben im Bundesliga-Wald aufgebaut. Aber irgendwie ist alles so festgefahren. Bitte zeig mir, dass es sich zu lieben lohnt, dass es weitergeht, und kämpfe um mich. Wir gehören doch zusammen. Du, ich und der
Wurm-Podcast. Alles rund um Werder.
Und mit dem schönen Bruno hat das nichts zu tun.
Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Mit dem schönen Bruno hat es nichts zu tun, das ist nur eine Sache zwischen uns. Ja, bittere Erkenntnis. Herzlich willkommen, Wurm-Podcast, Folge 43. Auch schon ein stolzes Alter haben wir erreicht, Jan.
Du, ich muss dir ganz kurz reingerätschen, ja. Ich habe letzte Nacht auch vom Bruno geträumt. Im Gegensatz zu dir bin ich aber schweißgebadet aufgewacht.
Schreiend, ich habe deine Schreie gehört.
Ja, genau. Bis nach Hamburg, sehr gut.
Aber auch
grüß dich, mein Süßen.
Ja, mein Lieber, ich hatte noch nicht mal den ersten Satz fertig und du grätschst schon rein, ja.
Ja, du merkst, das wird dir heute die gesamte Folge passieren. Ich bin auf 180.
Das ist gut, das passt und das ist vermutlich auch angemessen. Ja, Folge 43, ich sag mal, das ist ja, haben wir jetzt auch schon Alter erreicht. Ja, der Wurm-Podcast sieht fast so alt aus wie ich, sag ich mal.
Ja, ja, aber du siehst aus wie 29, mein Freund.
Vielen Dank. Aber ja, alt aussehen war auch irgendwie so Motto.
Das Motto der Woche.
Fußballerisch. Super, ja. Auch du bist, wie ich höre, um Jahre gealtert, aber perfekt zurechtgemacht.
Ja, natürlich.
Und herzlich willkommen.
Weißt du, so, von der Brust aufwärts ist alles in Ordnung.
Ja, ich sehe doch, da sind das neue Sorgenfalten in deinem Gesicht oder ja, sind das die Alten, die wieder tiefer werden?
Zusätzlich, ja, Alter, zu den Alten, genau.
Bevor wir hier weiter gleichzeitig reden, wie bei so Telefonkonferenzen, so, du. Ja, mein Lieber, ich frag mal, wie Markus Lanz es machen würde, ja? Ja? Leugnen, abstreiten, ignorieren oder völlig hysterisch in Panik ausbrechen, was ist jetzt die angemessene Reaktion?
Beides.
Ja, beides, ne?
Ja, also in der Tat habe ich so reagiert, also genau so. Gestern auch schon. Die Leute, die bei Twitter unterwegs sind und die da mein Account so ein bisschen im Blick haben, die werden das unterschreiben können. Gestern habe ich alle Extreme der emotionalen Trauerbewältigung durchlaufen, und zwar innerhalb einer Stunde. Ich bin diesbezüglich mittlerweile sehr erfahren. Auch mit Blick auf die vergangene Saison.
Ja, und wer dir da regelmäßig folgt, der weiß auch, dass du gerade bei Werder spielen, dass da so ein gewisser Twitter-Tourette.
Ja, ja, das stimmt. Ja.
Selten zu vermeiden ist, das sind dann so die Momente, wo so die Halsschlagader anschwillt und die Kinder sagen, okay, wir gehen ins Bett. Wir gehen freiwillig ins Bett. Wir sind sehr, ne? Ja, ich verstehe.
Man kann die Diagnose sogar noch etwas eingrenzen bei mir. Bei mir ist es ja mittlerweile, also gerade auch mit Blick auf Werder-Spiele, ist es ja VAR-Tourette. Ich versuche ja wirklich immer Kontenance zu bewahren, ganz grundsätzlich, einfach auch, weil ich, ne, ich stehe nicht so drauf, wenn irgendwie Leute komplett, also, die Wand hochgehen, aber, don't get me started on VAR. Ich habe mich gestern wirklich, ich hätte am liebsten mit Sachen geschmissen, einfach weil ich mich so ungerecht behandelt. Also ich nehme das auch persönlich.
Ja, aber ich weiß genau, was du meinst, und damit sind wir ja auch schon im Prinzip
direkt
schon
drin
reingesprungen in das Spiel gestern Abend. Übers große Ganze müssen wir natürlich auch noch reden, aber vielleicht sollten wir doch erstmal die Aggression abbauen, sag ich mal.
Ja, kleine, und dann, Gesprächstherapie.
Kurz in die Wuthöhle, ja, ne, bevor wir uns dann an die Analyse ranwagen. Ja, ey, ganz ehrlich, also wirklich bitter und unglücklicherer und auch ungerechter hätten wir das Spiel eigentlich gar nicht verlieren können gestern Abend.
Ja, ist halt, erinnert mich, und das ist jetzt wirklich, das tut weh, halte die Ohren zu, wenn du es nicht aushältst, es erinnert mich wirklich ganz stark an die letzte Saison. Da haben wir halt dann auch wieder so Spiele gehabt, wo es einfach jetzt mal, egal ob berechtigt oder unberechtigt, aber wo es einfach wirklich so fast schon hollywoodeske, dramaturgische Twists gab in den Spielen. Also ich erinnere nur an den Siegtreffer von Paderborn in Bremen in der 91. Was noch vom VAR gecheckt wurde und dann aber doch gegeben wurde.
Ja.
Wenn du dich noch erinnerst, da haben wir dann 1-0 verloren. So habe ich mich gestern gefühlt. Also dieses Slapstick Gegentor zu fangen, ja, den Pavlenka im Prinzip schon hält und wo der Abpraller einfach Schalai, ausgerechnet Schalai, der diese Saison kein Scheunentor getroffen hat, auf den Fuß fällt und ihm gar nichts anderes übrig bleibt, als das Ding irgendwie über die Linie zu stümpern.
Ja? Ich glaube auch, Schalai macht das Tor nur, weil ihm der Ball perfekt auf den Schlappen drauf fällt.
Ja, genau.
Ja, er bewegt ja den Fuß gar nicht so richtig, sondern der weiß ja gar nicht, wie ihm geschieht. Aber das Schlimme ist ja, dann lass uns zuerst das 0-1 abfrühstücken. Ne?
Ja.
Also dieses, oder ich fange mal anders an. Diese VAR-Entscheidung, über die wir gleich noch sprechen, die habe ich schon völlig versteinert hier alleine in meinem Wohnzimmer. Da konnte ich mich schon gar nicht mehr aufregen, weil ich schon wusste, so wie es jetzt läuft die letzten Wochen und auch in diesem Spiel gelaufen ist, werden wir auch dieses Tor nicht bekommen. Ja?
Aber obwohl, ist das verfickt nochmal nicht das Bitterste an der ganzen Sache? Ich finde das so bitter, wenn man sowas dann schon wirklich emotionslos einfach nur noch registriert.
Ja, lass uns mal eins nach dem anderen. Ne? Ich meinte ja gerade, lass uns mal bitte erst über dieses Gegentor sprechen. Ne? Also das war nämlich wirklich ein Moment, da bin ich wirklich, doch da war ich wirklich, da habe ich herumgeschrien und dachte, das kann doch nicht wahr sein.
Ja.
Du steigst jetzt ein bei der Szene, wie Pavlenka diese Großchance verhindert und dann fällt der Schalai vor die Füße. Okay, aber ich finde ja noch viel krasser, wie der Ball da überhaupt hinkommt davon.
Ich wollte gerade sagen, ich wollte also, Veljkovic schonen.
Ja, ich habe ja wirklich, aber auch schon aus der eigenen Hälfte raus, wenn du dir den ganzen, ich sag mal, in Anführungszeichen Angriff Mainz anguckst. Ja, also wirklich, ich glaube, ich habe seit der EM 96 Golden Goal von Uli Bierhoff gegen Tschechien, ja, in der Verlängerung. Seitdem habe ich nie wieder ein Tor gesehen, wo es so eine Serie von Glück und Zufällen gab.
Ja.
Ja. Also die haben schon 3 Fehlpässe gespielt und irgendwie fällt ihnen der Ball immer wieder vor die Füße. Ja. Der Pass auf, wer war denn das? Boetius, der dann durch war, auf der linken Seite, der dann die Großchance vergibt, oder Onisivo, ich weiß es gar nicht mehr genau.
Ich weiß auch nicht mehr genau.
Das ist so ein Fehlpass.
Und vor allem, ne, ey, ganz ehrlich, und du weißt, ne, und auch wenn wir privat miteinander reden und so, ich mag einfach ganz grundsätzlich die Art und Weise, wie Miloš Veljković Fußball spielt, ne. Ich weiß, der ist halt irgendwie, also, in jedem Bereich ist der ein Stück weit limitiert, aber das macht ihn in meinen Augen halt auch so sympathisch, ne. Aber in der Szene sieht er halt original aus wie Jan Siegert in einem Bundesligaspiel. Genau so bewege ich mich zurück. Klar, mir würde das wahrscheinlich 25 Mal in 90 Minuten passieren, aber es sieht halt trotzdem so geil hüftsteif aus. Es sieht halt wirklich aus wie ein 43-Jähriger, der krampfhaft versucht, einem Bundesliga-Profi hinterherzukommen.
Ja gut, du würdest dich noch langsamer drehen und auch noch langsamer fallen vielleicht. Nein, aber auch da muss man doch sagen, weißt du, es ist ja auch...
Genau.
Aber auch das ist ja eher wieder unglücklich. Es ist ja ein Ausrutschen, weißt du?
Ja, klar.
Weil
ja,
er selber nicht damit rechnet, dass Mainz den Ball so scheiße hinspielt, wo eigentlich keiner ist. Ja, so, und dann rutscht er aus und wirklich, also ein Tor, das nie hätte fallen dürfen. Und aber wie gesagt, Karma is a bitch, ne? Und so 0-1 dann in Rückstand zu geraten, obwohl man ja sagen muss, dass die ersten Minuten wieder ganz gut waren. Ja.
Das Tor fällt halt wirklich in eine gute Phase von Werder. Ich habe irgendwie 2 Minuten vorher, habe ich noch getwittert, ey, klar geht das offensiv natürlich gefährlicher und besser, aber nach hinten, auch in der neuen Konstellation mit Moisander und so, das fühlt sich okay an. Ja. Aber
die waren ja noch gar nicht vor unserem Tor, ne? Und wir hatten die wirklich relativ eingeschnürt. Ja,
wir haben das dominiert.
Richtig, ne? Und sind früh wieder draufgegangen, haben uns früh in deren Hälfte nach dem Ballverlust wieder einen Einwurf erkämpft und so weiter.
Ja.
Kann ich mich an ein paar Szenen von Theo erinnern. Auch Ludde war links ein paar Mal wirklich gut durch.
Ja.
Ne?
Ja.
So, und hatte die Szene unter anderem die eine, wo er so ein bisschen auf dem Elfer spekuliert und ne, wo aber.
Spekuliert ist ein schönes Wort dafür, ja.
Ja, wo ich auch sage, ey, komm, Ludde. Nee.
Ja, genau, ja. Exakt. Nee, komm, ey, komm, so nicht.
So, und ja. Wenn ich aber gewusst hätte, was dann in der 42. Minute passiert, ja. Dann hätte ich gesagt, Elfer, ja, ganz klar. Aber ich meine, das war wirklich, ne, und jetzt sind wir da bei dieser VAR-Geschichte, ne?
Ja.
Ganz ehrlich, und auch bevor wir da das ganz große Fass VAR aufmachen, wenn wir das überhaupt noch müssen, ne? Also im Originalspielverlauf, ja, war ich sicher, dass das ein korrektes Tor ist. Ja, dann kommt die Zeitlupe.
Ja.
Die erste, bei der man das nicht so genau sieht. Auch da sehe ich nichts. Dann kommt die zweite Zeitlupe. Und spätestens nach dieser zweiten Zeitlupe bin ich sicher, okay, eigentlich ist das ein korrektes Tor. Zumindest nach den Regeln, die ich kenne. Ja?
Ja.
Der Ball war nicht fest. Es war kein Foul. Ich habe keinen Regelverstoß gesehen.
Ja.
Und trotzdem wusste ich hier, als sich der VAR dann einschaltet, und der Schiri hat es auch gegeben, ne?
Ja, genau.
So.
Ich setze dem Ganzen sogar noch das Sahnehäubchen auf, Thomas. Ich sage, ich habe mir in der Situation wirklich, ich habe die Zeitlupe gesehen und habe gedacht, ja, aber weißt du, das ist ja mittlerweile Linie. Guck dir mal das Pavlenka-Tor gegen Köln an. Ja,
ja.
Das haben sie auch nicht gepfiffen. Dann werden sie das doch nicht pfeifen.
Ja.
So, aber so. Und dementsprechend bin ich dann eskaliert, als der sich das anguckt.
Richtig.
Und es dann nicht gibt.
Und
ey,
in dem
das
Moment,
gibt es doch
und
nicht.
In dem Moment, in dem sich der VAR meldet, ja, ist ja eigentlich schon klar, dass er seine Entscheidung revidiert, ja.
Ja.
Und aber das, was ich halt nicht verstehe, ist, der sieht doch nicht andere Bilder als wir, ne? Oder liegen wir so falsch? Oder nee, aber selbst auch heute in den Reaktionen, in den Medien, im Kicker überall stand Fehlentscheidung.
Ja, und erinner dich mal, in der Genese dieses Tores gegen Köln haben wir uns ja noch die Köpfe heiß geredet und haben sogar noch darüber gesprochen, dass irgendjemand uns sogar mit der Tatsache konfrontierte, dass es beispielsweise auch im Fünfer gar keine Schutzregel für den Torwart gibt, dass die Schiedsrichter lediglich angewiesen sind, da genauer hinzugucken. Aber in dieser, man könnte sogar darüber diskutieren, wenn Zentner die Hand klar auf den Ball gehabt hätte. Ja,
ja,
er hat ja beide Hände waren ja, darüber müssen wir gar nicht reden, da war ja wirklich nur eine Hand am Ball.
Wenn
aber
überhaupt,
selbst die, ja genau, selbst die war ja nicht so auf dem Ball, dass es in irgendeiner Form als Kontrolle hätte interpretiert werden können.
Richtig.
Und Möwald berührt mit dem Fuß nicht mal die Finger von
Herrn
Zentner.
Und er stochert ja auch nicht unter seinem Körper rum oder so.
Eben.
Ne? Und also das ist für mich wirklich ein Rätsel. Dann dachte ich vielleicht, okay, vielleicht monieren sie, dass da noch einer auf der Linie stand dann bei dem Nachschuss und zur Seite springt und dadurch ins Spiel eingreift. Aber auch das ist wirklich, nee. Also selbst wenn man sucht, wo da der Regelverstoß gewesen sein soll,
Ey, weißt du, so ein Zentner spielt ohne irgendwie sich die Hand zu halten oder so, spielt er die Szene zu Ende und erst als der Ball im Tor ist, rennt er los und wedelt mit dem Arm. Weißt
ja,
du?
Genau. Da waren aber schon drei andere Mainz-Spieler, waren schon beim Schiri
ja.
Und hatten sich beschwert, ne? Und also, ja, es ist ganz bitter. Es ist ganz bitter und es reiht sich ein in so eine Serie von unglücklichen Umständen, die uns irgendwie gefühlt seit Wochen begleiten, ne?
Ja.
So, wenn ich,
aber jetzt gehen wir mal dahin, wo es weh tut, Thomas. Ja? Das war jetzt nicht Minute 89, das war Minute 42.
Trotzdem war es spielentscheidend, ne? Weil wenn du kurz vor der Pause den Ausgleich machst, so darf man auch nicht unterschätzen. So, ich will nicht alles drauf schieben, aber in dem Fall hat es schon eine große Bedeutung fürs Spiel gehabt.
Ja. Aber wir haben halt dann auch noch genügend Zeit gehabt, um was zu machen.
So. Tu mir weh.
Ja, was heißt tu mir weh, ne? Das ist ja jetzt keine Überraschung, dass wir es dann in der zweiten Halbzeit einfach nicht geschissen kriegen, weil wir es halt eben auch schon in vielen anderen Spielen diese Saison nicht geschissen kriegen, in irgendeiner Form Gefahr zu entwickeln, selbst wenn wir es müssen, weil wir schon seit Minute, weiß ich nicht, XY27 zurückliegen.
Ja, genau.
immer ein großes Problem gewesen diese Saison, dass wir es nicht schaffen, wirklich Druck aufzubauen. Und das, obwohl die Aufstellung ja dieses Mal wirklich auf. Ich habe mich sehr über die Aufstellung gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich es mutig fand, dass er es gleich mit Rashica, Sargent und Füllkrug probiert. Ja, wie es dann gelaufen ist, ich habe mehrfach ins Sofa gebissen, angesichts der Leistung einiger auf dem Platz. Aber ja, ich unterm Strich steht ja jetzt letzten Endes. Es tut wieder genauso wie letztes Jahr.
Ja, oder? Und es sieht halt auch spielerisch ähnlich aus, ne? Man muss, ja. Guck mal, die Tatsache, dass die zweite Halbzeit so gelaufen ist und dass wir da vor unseren typischen immer gleichen Problemen standen und daran gescheitert sind, ja, spricht auch dafür, dass dieses geklaute Tor schon spielentscheidend war, ne? Denn das Spiel, wie gesagt, zweite Halbzeit wäre anders gelaufen. Dann muss man aber auch sagen, die wenigen Chancen, die wir uns erarbeitet haben, und das ist unser Dauerproblem, die haben wir teilweise auch wirklich kläglich vergeben. Also wenn ich daran denke, diese Chance von Lücke in der ersten Halbzeit, wie der Ball da in die Arme des Torwarts kullert und obwohl er frei zum Schuss kommt, genau. Ja, wie wir wirklich mehrere Optionen haben. Schon vor dem 0-1 gibt es nach 7-8 Minuten, glaube ich, eine Situation, da laufen wir 3-1.
Ja, genau.
Ja, genau. Die ganze Hälfte, und kommen nicht mal in den 16er.
Ja, Rashica hat mich gestern fertig gemacht. Aber wirklich fertig gemacht. Wo ich habe es auch wirklich offensiv verbucht als, ja, hat er halt einfach einen scheiß Tag erwischt. Aber Alter, das hat mich wirklich, also erst in der 3-1 Situation nimmt er den Ball erst unsicher mit und verstolpert ihn und dann spielt er auch noch einen Pass in den Rücken des Mitspielers, der mitläuft.
Richtig.
Und killt so komplett das Momentum, ne?
Oh Mann. Und da hat er einige solcher Situationen gehabt.
Ja, genau, exakt. Ja.
Wo er im falschen Moment alleine geht oder wenn er alleine gehen sollte besser, dann irgendwie einen Pass in den Rücken spielt und.
Ja, genau.
Ja, es wirkt irgendwie alles so ein bisschen gewollt und nicht gekonnt. Ne? Wenn man mal auf die Zahlen aber guckt, ne, sieht man, irgendwie hat Mainz uns mit unserer eigenen Taktik
über den Tisch gezogen.
Ja, genau. Ja. Ne? Guck mal, 20-4 Torschüsse, 10-4 Ecken für uns. Ja? 64% Ballbesitz.
Ja.
Wir.
Ja.
53% Zweikämpfe gewonnen. Ne? Und das, obwohl wir offensiv, also mehr offensiv als defensiv Zweig, also rein von den Daten her, ne, sieht das ganz anders aus als unsere Statistiken sonst. Ne?
Ja.
Aber und sonst haben wir Statistiken wie Mainz gestern und gewinnen dann mit Glück auch mal 1-0. Ne? Ja, es ist wirklich, wirklich ganz, ganz bitter.
Es fühlt sich bitter an. Das ist irgendwie die schlimmste Negativserie, glaube ich, in der Vereinsgeschichte mittlerweile, mit 6 verlorenen Spielen am Stück.
Richtig.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, aber fernab von all der Enttäuschung, bei mir ist gestern komischerweise, und es schmerzt mich wirklich, das sagen zu müssen, aber bei mir ist gestern wirklich auch echt nochmal nachhaltig, fernab von dem Spiel, was kaputt gegangen. Ich habe gestern nach dem Spiel wirklich für mich festgestellt, es ist das erste Mal, dass ich nicht mehr so dieses hundertprozentige Flo ist unser Trainer-Ding habe.
Das Urvertrauen.
Und du weißt, ich war die letzten 2-3 Jahre immer jemand, der unverbrüchlich irgendwie auch in noch so abwegigen und subjektiven Diskussionen immer versucht hat, irgendwie da noch in Gegenrede zu stehen. Seit gestern habe ich damit einfach wirklich ein Problem. Ich habe mich gestern das erste Mal in dem Nachspielinterview, also war ich wirklich kurz davor zu sagen, Alter, warum, was, nein. Ja, als Kofeld nämlich bei Sky dann nach dem Spiel sagte, er sei sich sicher, dass sie mit dieser Leistung auf Dauer punkten werden. Weißt du, das ist halt so eine Plattitüde, wo ich einfach, das ist für mich fast schon irgendwie auch ein Anzeichen dafür, dass er auch nicht mehr weiter weiß. Weißt du? Weil sie haben jetzt noch 4 Spiele, ja. Sie stehen wieder unten drin und dann kommt halt so eine Durchhaltefloskel wie am 12. Spieltag. So, und da denk, das ist dann ein Punkt, wo ich sage, okay, ich verstehe ja, dass es allen im Verein scheiße geht, ne, und dass alle wirklich auf dem Zahnfleisch gehen, auch angesichts der Situation, und dass sie jetzt wieder unten drin stehen, aber Alter, ey.
Okay, darf ich ein paar Fragen dazu stellen?
Ja, ich bitte dich.
Also, erstens, der Satz, ne, ich bin sicher, dass wir mit dieser Leistung, ich glaube, über kurz oder lang punkten werden oder so, sagte er, ne? Was natürlich etwas seltsam klingt, weil was heißt denn lang? Also wir haben jetzt ja nur noch vier Spiele und es wird Zeit, noch mal ein, zwei Pünktchen zu holen. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, die Leistung, was Kampf, Einsatz, Leidenschaft angeht und den Willen zumindest auf den Platz zu bringen, die war ja da. Die haben ja, würde ich auch, was ich hier gerade an Daten vorgelesen habe, würde ich ja sagen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten haben sie ihre Leistung abgerufen. Oder? Und wenn man uns nicht dieses Tor geklaut hätte, dann hätten wir das Spiel auch wahrscheinlich zumindest unentschieden gespielt. Das ist ja, also die Leistung an sich.
Aber da muss man doch mal
die Leistung,
ganz kurz mal eben.
Ja, aber ganz kurz, nur noch den Ansatz, ne? Aber die Leistung an sich ist ja, war ja jetzt nicht schlechter als sonst. Und wir haben ja immerhin in der ersten Hälfte der Saison oder in den ersten zwei Dritteln haben wir ja auch mit solchen Leistungen gepunktet. Also das gebe ich mal zu bedenken. Und jetzt kommt meine Frage. Was hättest du denn erwartet als alternative Ansage? Oder was hätte er denn deiner Meinung nach sagen müssen? Oder sollen.
Naja, das, was ich im Prinzip erwartet habe, hat er auch gesagt. Also, was heißt erwartet habe, ja? Also, es ist ja nicht so, dass ich sage, also, jetzt muss Kofeld aber das und das sagen. Aber erwartbar war ja, dass er sagt, okay, jetzt sind wir wieder mittendrin, ja? Die letzten vier Spiele sind jetzt alle final, jetzt müssen wir wieder den Arsch zusammenkneifen, so.
Ja.
Aber es geht mir ja darum, dass er halt eben auch noch diesen, also, so, diese Durchhalteparole war halt für mich ein Inbegriff dafür, dass er halt offensichtlich an manchen Punkten auch komplett ratlos ist, ja. Mhm. Und wenn man ganz grundsätzlich sich, ich überleg mal, wie wir auch im Worum Podcast noch darüber gesprochen haben, als es beispielsweise um die Analyse der vergangenen Saison ging. Ja, da hat sich der gesamte Verein hingesetzt und sie haben gesagt, pass auf, okay, ja, und auch, selbst nach dem Klaassen-Verkauf haben sie sich hingesetzt und gesagt, okay, müssen jetzt irgendwie aus Scheiße Gold machen, und mein Anspruch ist, dass ich mit einem jungen, wilden Team halt jetzt eine Entwicklung anschiebe, die zu erkennen ist, und unser Ziel ist, wir wollen sicher drin bleiben, ja.
Die ja in Teilen auch kam. Also man muss ja, man muss ja zugestehen, dass es ja eine gewisse Entwicklung zu Anfang gab, nämlich dass zumindest hinten die Defensive wieder einigermaßen stabil war. Und dass wir immerhin, sag ich mal gerechnet Anfang, Mitte März schon 30 Punkte hatten, womit wir auch nicht unbedingt gerechnet hatten. So, diese Entwicklung ist ja da. Aber danach ging sie irgendwie nicht weiter, ne?
Ja, und das ist, darauf will ich halt hinaus. Weißt du, er geht ja pragmatisch ran an die Sache. Also, so ist er zumindest in die Saison gestartet, ne? Und das haben wir auch mehrfach in unseren Folgen gesagt.
Ja,
und es ist absolut nachvollziehbar.
Und ja auch gelobt, ne?
Ja, gelobt war gemessen an den Möglichkeiten, die wir hatten,
richtig, oder
die er hatte.
So. An den Spielern, die er hat und was Baumann ihm da halt auch anbietet, ja.
Aber entscheidend ist doch, Spielern, dass in der Crunch-Time, das ist jetzt der Punkt, auf den ich hinaus will, dass in der Crunch-Time diese Entwicklung sich nicht fortsetzt, sondern abbricht.
Exakt.
Also wirklich abbricht, ja. Und das ist eine Sache, egal wie die äußeren Umstände sind, da muss sich der Trainer zumindest die Frage gefallen lassen, woran liegt das?
Absolut.
So. Und wenn Florian Kohfeldt, finde ich jetzt, ja, ist jetzt wirklich meine subjektive Meinung.
Ja klar, wir reden ja über unsere Meinung.
Für mich keine schlüssige Antwort auf diese Frage geben kann und sich das kombiniert mit Entscheidungen im In-Game-Coaching, die ich null nachvollziehen kann. Also wirklich null. Beispielsweise, dass er gestern wirklich sehr, sehr spät erst wechselt. Ja, okay. Also, ne, nur mal als Beispiel, weil ich habe, gut, und das ist jetzt auch wieder mein Fanauge und er ist der Fachmann und ich bin der Laie, aber er lässt Spieler auf dem Platz, wo ich es nicht verstanden habe, er nimmt andere Spieler runter, die in meinen Augen, oder er, sagen wir es mal anders, er gibt Impulse für das Offensivspiel, wenn wir 1-0 hinten liegen, in meinen Augen viel zu spät.
Ja.
Ja. Und das potenziert den Frust, den ich habe, weil wir 1-0 hinten liegen, weil wir 6 Spiele am Stück verloren haben und weil ich ganz grundsätzlich mich in einer Philosophie nicht mehr wiederfinde, die ich Anfang der Saison noch nachvollziehen konnte, als es einigermaßen funktioniert hat. So.
Ja.
Und das alles in der Gemengelage, dass ich irgendwie jetzt so gefühlt, dass der Meinung bin, man sieht im Prinzip keine vollumfängliche Entwicklung jetzt über mittlerweile einen Zeitraum von 18 Monaten, lässt mich das erste Mal wirklich daran zweifeln, dass ein Trainer, den ich eigentlich charakterlich so gut passend wie kaum einen anderen zu diesem Verein einschätze, nicht mehr zu 100% supporten mag, weil ich einfach so ratlos und so verzweifelt bin, dass ich sage, irgendwas muss sich verändern und unter Florian Kohfeldt verändert sich nichts.
Mm.
In die Richtung, in die ich sehe, wie anspruchslos sind wir schon geworden zu sagen, ich möchte einfach nur einmal nicht mehr die Spieltage 30 bis 34 nachts nicht mehr vernünftig schlafen können, weil ich irgendwie Schiss vor dem nächsten Spiel gegen Union Berlin habe.
Dieses Jahr waren wir ja im Prinzip schon relativ dicht dran, ne? Wir hatten Mitte März 11 Punkte Abstand.
Ja, genau.
Ne?
Und haben gesagt so, und Kohfeldt hat gesagt so, und jetzt spielen wir mal anderen Fußball. Und seitdem haben wir 4 Tore geschossen, keinen Punkt mehr geholt. Ja.
Es ist einfach. Ich weiß genau, was du meinst, und mich frustriert das genauso. Und es ist im Prinzip stehen wir ja besser da als letzte Saison.
Ja, ne? was ich so, um das jetzt auch
das
um
diesen, muss man
um
diesen ja,
Fall, aber um das mal eben ganz kurz. Ja, okay, Entschuldige.
Mach. Soll ich oder was?
Ja, mach du bitte.
Ja, ach so. Im Prinzip rein punktemäßig und tabellenplatztechnisch stehen wir ja sogar besser da als letztes Jahr. Und der letztes Jahr haben wir ja auch keinen schöneren Fußball gespielt und haben sogar noch mehr Gegentore gekriegt und so weiter. Ne? Wie gesagt, ich will das alles nicht verteidigen. Ich bin grundsätzlich da wirklich bei dir. Ich versuche nur irgendwie das Prinzip, denk wie die anderen denken, da irgendwie mal mit reinzubringen. Ne? Mhm. Was das Schlimme ist und was diesen Frust jetzt, glaube ich, bei uns so beschleunigt, ist, dass wir letztes Jahr, ich glaube, 17. waren und die Jäger waren. Ja. Und jetzt sind wir seit einem Monat im freien Fall.
Ja, genau.
So.
Und das ist halt genau das.
Das
und
uns die hinter uns, ist,
die Jäger, alle halt eben jetzt den Nachbrenner einschalten. Ne?
So, und das ist halt auch noch ein zusätzliches Problem, für das wir gar nichts können, ja, dass jetzt alle hinter uns, Bielefeld, Köln, dass die alle ihre Spiele gewinnen, ja, und Köln schlägt Leipzig, wenn ich mich recht erinnere.
Ja.
Ja, das ist doch ein Albtraum, wer rechnet denn damit? So, ja, genau. Man muss auch sagen, die haben alle ihre Trainerwechsel schon hinter sich. Ne? Ob das jetzt, also das ist schon ein Nachlader gewesen, da weißt du auch nicht genau, wie lange dieser Effekt anhält. Ja? Letztes Jahr wurden wir gelobt, dass wir ruhig geblieben sind und Kohfeldt behalten haben. Ne? Ja. Das darf man alles nicht vergessen. Aber es ist natürlich rein psychologisch, ist es natürlich viel schlimmer, wenn du selber dich dabei beobachtest, auch die Spieler und das Team und der ganze Verein, wie es immer weiter runtergeht. Ja, du bist nicht mehr der kleine Underdog, der an das Wunder glaubt und dann schaffst du es auch, weil es hat halt einfach viel mit Glaube zu tun so. Ja. Und jetzt merkst du irgendwie, wie sie den Glauben, wie der Glaube so langsam rausgezogen wird. Ja,
der
so.
Fallschirm geht nicht auf.
Ja, genau. Ja. Ja, und ich sag dir, wenn wir gestern 1-1 gespielt hätten oder mit etwas Glück, das Tor wird uns nicht weggenommen und wir schießen noch eins oder und sogar 2-1 gewinnen, ja, oder das Spiel vorher, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, gegen Dortmund, was am Ende auch 4-1 krass aussieht, so, was ja aber auch ganz anders hätte laufen können unter anderen Umständen, stell dir vor, wir hätten da gepunktet, dann wäre das auch nur ein Punkt mehr gewesen, aber es wäre von der mentalen Verfassung der Mannschaft, des Clubs und auch der Fans wäre es halt was ganz anderes gewesen. Ne? Dann hätte man sich mal wieder an irgendwas festhalten können. In der Hinrunde haben wir ja genauso gespielt. Ja, da fiel uns ja nach vorne auch nicht viel ein. Ich erinnere da an Spiele gegen Köln, gegen Bielefeld und so weiter, gegen Hoffenheim. Ja,
gegen Mainz.
Das sah schlimm aus so. Ja. Ne? Und aber wir haben hier und da noch mal einen Punkt geholt. Ne? So. Ja. Und haben gesammelt und das kleine Eichhörnchen hatte einen kleinen Wintervorrat schon angelegt und dachte schon, okay, ich kann mir noch mal 2 Wochen hinlegen. So. Und jetzt machst du diese kleinen Extras, diese kleinen Belohnungen, holst du dir jetzt halt nicht mehr. Und ja, dadurch fällt halt natürlich auch viel mehr auf, wie scheiße das eigentlich aussieht, obwohl es gar nicht viel scheiße aussieht als vorher.
Ja, aber du holst dir halt eben auch noch einen psychologischen Tiefschlag nach dem nächsten. Du schießt Slapstick-Eigentore am Fließband, ja, du verlierst deinen besten Abwehrmann, der wahrscheinlich bis Saisonende ausfällt. Du hast deine Sturmhoffnung, die gesamte Saison über nie richtig in Tritt kommt, weil sie sich immer wieder es ist halt auch einfach echt viel, viel Scheiß dabei. Ne? Aber was halt eben auch zur Wahrheit gehört, und das würde ich jetzt einfach mal behaupten, in einer Außer-Pandemie-Situation, ne, wäre ja Kofeld längst nicht mehr Trainer. Weil ich bin zu 100% überzeugt, dass die Leistungen der letzten Wochen in einem vollen Stadion den Druck auf Kofeld schon viel früher so erhöht hätten, dass die sportliche Leitung irgendwann sich genötigt gesehen hätte, die Reißleine zu ziehen. Jetzt mal ein klassisches Beispiel. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Wir haben vor genau einem Jahr, in genau dieser Phase der Saison, hatte ich dir mal in einer der Folgen erzählt, dass ich bei Twitter quasi nicht repräsentativ, aber immerhin doch eine Umfrage gestartet habe, an der sich irgendwie mehr als 700 Leute beteiligt haben. Und da hatte ich gefragt,
das war ungefähr so gleicher Zeitpunkt der Vorsaison, 30. Spieltag.
Genau.
Und wir waren im Prinzip seit Spieltag 1 im Abstiegskampf.
Genau, richtig. Und es war im Prinzip genau, wir standen noch schlimmer da, wir waren ja am 30. Spieltag, ich habe das mal nachgeguckt, wir waren 17., hatten 25 Punkte und ja, auf uns hat im Prinzip keiner mehr einen Pfifferling gegeben. Wir hatten gerade gegen Wolfsburg 1-0 verloren und steckten wirklich richtig tief drin.
Wir hatten die schlechteste Abwehr der Liga.
Und wir hatten da dann wirklich, steckten auch mitten in der Florian Kohfeldt-Debatte und wir waren da sehr stolz darauf, dass die Offiziellen sich wirklich vor ihn gestellt haben. So.
Und damals
hast ich habe damals eine Umfrage bei Twitter gemacht und an der haben wirklich innerhalb von 24 Stunden mehr als 700 Leute teilgenommen. Also ist jetzt nichts Repräsentatives, aber für unsere kleine Bubble war das schon aussagekräftig und da war ja wirklich, ist Kohfeldt noch der richtige Trainer? 83% ja. Ne? Also das war ja wirklich für unsere Bubble wirklich sehr überwältigend. So,
ja.
Ich habe diese Umfrage einfach nur, weil es mich interessiert hat, heute Nachmittag nochmal reingestellt. In der ersten Stunde haben sich über 400 Leute daran beteiligt. Mittlerweile sind wir, glaube ich, bei 600 und.
Krass.
Und mittlerweile, innerhalb der ersten paar Stunden, bei der Frage, ist Kofeld noch der richtige Trainer, liegen wir mittlerweile bei 60 Nein zu 40 Ja.
Ach was.
Also es hat sich wirklich auch gedreht. Und ich habe heute auch schon erste Artikel darüber gelesen, dass im Netz sich die Wut auf Kofeld und Baumann Bahn bricht und alle nicht mehr so unverbrüchlich hinter ihnen stehen. Jetzt muss man auch mal sagen, das Internet ist da nun der undankbarste Gradmesser. Und ich glaube, dass es im Stadion mindestens mit Blick auf die Ultras, wenn nicht auch auf andere Teile des Stadions, auch wirklich noch anders aussähe. Aber
wobei eine Kurve im Stadion oder ein komplettes Stadion im Prinzip genauso eine anonyme, undefinierbare Bubble ist, wie das Netz auch, ne? Also
ja, aber ich sag jetzt mal, das klingt jetzt ein bisschen hochgestochen, aber so die Hygiene ist ja da, weil die Ostkurve, gerade wenn zum Beispiel auch die Südtribüne oder Teile der Nordtribüne anfangen zu pfeifen, weil ihnen das nicht gefällt, was auf dem Platz passiert, reagiert die Ost und vor allem auch die Ultras reagieren in der Regel bei sowas ja immer sehr, sehr klar und sehr demonstrativ mit Anfeuerungen und teilweise sogar auch Sprechchören gegen die Tribünen und so,
ja,
was ja eine andere Wirkung nochmal hat, als wenn du irgendwie so relativ undefiniert deinen ganzen Lebensfrust irgendwie ins Internet kübelst und es an Leuten auslässt, die du nicht kennst. So.
Ja, das stimmt. Ja. Also, ich fasse mal zusammen. Ja, vor einem Jahr, Werder mit Trainer Kofeld, 17. Ja. Mit 25 Punkten, das ganze Jahr im Abstiegskampf, die schlechteste Abwehr der Liga und wir hatten noch Spieler wie Davy Klaassen.
Genau.
Jetzt, Saison 2021, 30. Spieltag, ja. Wir stehen nicht auf einem Abstiegsplatz, wir haben jetzt eine längste Niederlagenserie, okay, aber wir haben immer noch 4 Punkte Vorsprung vor einem Abstiegsplatz, 30 Punkte, wir haben eine relativ stabilisierte Abwehr und wir sind vom Kader her, Stichwort Klaassen, im Prinzip schlechter aufgestellt.
Deutlich schlechter.
Trotzdem, jetzt gleicher Trainer.
Ja.
Und zumindest nach diesem kleinen, ich sag mal, Twitter-Stichprobe, sag ich mal, von dir, hat sich da das Stimmungsbild gedreht.
Ja.
Wobei 60-40 finde ich immer noch direkt einen Tag noch unter dem Eindruck der emotionalen Belastung dieser zwei Niederlagen innerhalb von wenigen Tagen, finde ich 60-40 immer noch einigermaßen ausgeglichen, muss ich sagen.
Hätte ich auch anders erwartet. Bin ich bei dir? Hätte ich wirklich auch deutlicher erwartet?
Aber es ist nicht mehr dieses Urvertrauen in unseren Trainer. Es ist nicht mehr der Glaube darin, dass das, was er sagt und das, was sein Weg ist und was dass man dem nicht mehr so folgt. Obwohl man in der Tabelle besser dasteht ja eigentlich.
Ja, aber es ist ja verständlich, ne? Und das liegt wahrscheinlich auch einfach daran, zumindest bei mir liegt es daran, dass ich nicht mehr energisch dauernicke, wenn Florian Kohfeldt in Interviews Stellung zu kritischen Fragen nimmt. So. Und ich glaube, es geht halt vielen anderen auch so.
Ja.
Weißt du, es fehlt einfach so, fehlt so das Gefühl eines Masterplans.
Richtig.
Ne? Also eines Masterplans, der nicht zum Ziel hat, auf sich zu fahren und das Schiff nicht zu versenken, sondern der zum Ziel hat, sich schrittweise schrittweise weiterzuentwickeln und alleine die Tatsache, dass wir jetzt seit dem Bielefeld-Spiel keinen Punkt mehr geholt haben, nur 4 Tore geschossen haben, ist halt einfach auch gefühlt ein Rückschritt.
So. Absolut.
Und das verstärkt diese Empfindung natürlich.
Auch wenn, wie gesagt, da viele unglückliche Umstände zu beigetragen haben, ne? Ich erinnere an Luddes Eigentor in Stuttgart, das uns den Sieg kostet. Ich erinnere an die beiden falschen VAR-Entscheid um Köln und gestern Abend. Ne,
Aber es geht halt anderen Vereinen auch so, ne?
Absolut, also absolut.
Als Hertha-Fan würde ich gerade auch so kotzen.
Ich will das überhaupt nicht schönreden. Ich will nur, dass wir das mit berücksichtigen. Denn die Frage, geht das so weiter? Die stellt sich ja nicht nur das Eichhörnchen. Ne? Ja. Ich bin mir meiner Gefühle nicht mehr sicher. Das ist ja genau das. Ich würde es gern glauben.
Kann ich auch so unterschreiben.
Ja, ich würde ja gern glauben, ne? So, das ist ja so die königliche Ich. Also wir würden ja gerne, ne? So. Ja. Und so geht's mir ja auch. Was meine Gedanken noch dazu sind, da würde ich dich mal fragen. Auch ich stelle das in Frage und denke, oh, Alter, jetzt muss aber, ne, wir haben ihm aber auch wirklich sehr viel Zeit und gelassen, um diesen Masterplan umzusetzen, ja. Und wir waren sehr geduldig und wir standen immer hinter dieser Strategie, ja. So, trotzdem stellt sich für mich die Frage, so gut dein Masterplan ist das mit diesem Kader überhaupt umzusetzen? Ist es nicht so, dass von der Idee her da gar nicht das große Problem ist und auch vom Defensivverhalten sich das ja stabilisiert hat, aber dass einfach die individuelle Klasse fehlt unserer Spieler im Mittelfeld und im Angriff. Wenn ich sehe, wie wir gestern diese Konter, also wirklich eine 3-1 Überzahlsituation wir die selber wegverteidigt haben, ja, damit wir nicht mal in den 16er kommen. Ja. Da über sowas kann ich mich aufregen, weißt du?
Dann so, kommt jetzt aber mein
ja. Warte, lass mich die Frage formulieren. Mhm. Liegt es nicht einfach am Kader? Kann Kofeld überhaupt mehr aus dieser Mannschaft rausholen, als es jetzt, als es kämpfen, beißen, kratzen, Leidenschaft, Einsatz, was ja alles da ist. So. Ja. Aber wenn du vorne kein Glück hast und dir der Zufall nicht mal hilft irgendwie, dann gewinnst du halt auch nichts. Also ist okay, aus diesem Kader mehr rauszuholen als das?
Da gebe ich dir jetzt meine Laiensicht drauf. Und
war ja auch eine Laienfrage.
Ja, es gibt in der längeren Rückbetrachtung als auch in der unmittelbar kurzfristigen Rückbetrachtung auf jeden Fall einige Beispiele in der Fußball-Bundesliga, die folgendermaßen aussehen. Ja, eine Mannschaft mit einem Kader, wo du auf das Papier guckst und denkst so, also Bundesliga-tauglich, weiß ich nicht. Nehmen wir doch mal als Beispiel Mainz. Ja? Die dümpeln noch zur Halbserie oder kurz vor der Winterpause, dümpeln die wirklich in den absoluten Tabellenniederungen rum. Keiner gibt mehr einen Pfifferling drauf. Mainz holt einen neuen Trainer. Der Trainer guckt sich den Kader an, guckt sich das Spielermaterial an, das er hat, und sagt sich, ja, die Kombination aus meinem Angang und dem Spielermaterial, was ich vorfinde, muss ich so umbauen, dass wir die optimalen Ergebnisse erzielen.
Richtig.
Dabei rauskommt bei Bo Svensson eine Truppe, die auf dem Papier in meinen Augen nicht schlechter ist als Werder, ja, die aber in der Rückrundentabelle vor dem Werder-Spiel das fünftbeste Team war.
Ja, die aber auch jetzt nicht wirklich eine spielerische Entwicklung, die spielen ja auch kein Tiki-Taka-Fußball, die spielen Konterfußball, die verteidigen, wie wir das in der Hinrunde gemacht haben und setzen dann vorne auf ihre schnellen Spieler und haben einfach vielleicht vorne mehr individuelle Klasse oder mehr Zug zum Tor oder so und spielen ihre Konter gut zu Ende und gewinnen ja auch alle nur dreckig ihre Spiele 1-0 und so.
Ja, aber worauf, ne?
Also
ich hinaus
da ist,
will.
Auch da ist natürlich langfristig keine große spielerische Entwicklung zu erkennen. Aber lass uns doch mal, ne, oder Bielefeld holt jetzt auch die Punkte, aber das ist auch langer Hafer, Kopfball Klos und dann mal gucken, wo die Kugel runterkommt. Ne?
Ja, aber worauf ich hinaus will, ist ja der pragmatische Angang.
Aber also, können wir mit einer Mannschaft spielerisch, können wir uns vergleichen, was weiß ich, vom Spielermaterial her mit Hoffenheim oder Stuttgart, so nein. Teams, die auch wirklich sich spielerisch weiterentwickelt haben und auch ein Spiel machen können und sich auch nach vorne kombinieren können. Können wir das mit unseren Spielern überhaupt? Ist das möglich? Das frage ich mich, weißt du?
Ich würde sagen, mit einem Konzept, das sich ausschließlich an dem orientiert, was du hast,
aber ist
würde
das
ich,
nicht,
würde ich,
ja,
würde ich sagen, das geht und da brauchst du halt, das meine ich, da brauchst du halt einen sehr pragmatischen Angang für. Die Frage ist halt, guck mal, die Mannschaften, die jetzt unten drin standen und die sich jetzt peu à peu rausarbeiten aus dem Keller, ja, sind Mannschaften, die neue Trainer geholt haben. Also, ne, Bielefeld, Mainz, Köln fängt ja jetzt auch an. Ja,
mit Friedhelm Funkel, ob das jetzt für Aufbruch steht, das weiß ich auch nicht. Aber
ja, es geht doch für diese ganzen Teams geht es doch jetzt gar nicht darum, sofort den mittelfristigen bis langfristigen Masterplan zu haben. Für die ist es doch nur Existenzkampf.
Ja, aber für uns verlangst du den, ne? Aber für uns verlangst du den Masterplan, obwohl wir auch, bei uns ist es auch Existenzkampf.
Den verlange ich, wenn wir 11 Punkte vor dem 16. stehen und die Möglichkeit haben, uns zu entwickeln. Jetzt, wenn wir unten reinkommen, verlange ich von dem Trainer meiner Mannschaft gefälligst, dass der wieder in den Pragmatismus-Modus schaltet.
Okay, wobei ich den Pragmatismus-Modus, glaube ich, gestern erkannt habe im Rahmen der Möglichkeiten. Ist es das, was wir offenbar... Ja, du, ich bin da im Prinzip komplett bei dir, ne? Ich frage mich nur, ist das möglich, mit unserer Truppe spielerisch auf eine höhere Stufe zu kommen? Jetzt natürlich nicht, aber wie du meintest, als man 11 Punkte Vorsprung hat. Oder hat er nicht genau das versucht und ist das das Problem gewesen, dass wir versucht haben, gegen andere Gegner einfach mitzuspielen? Ja. Und das eben nicht konnten, nee. Obwohl es ja nicht am Einsatz gemangelt hat, sondern dass wir einfach nicht genügend gute Spieler haben, wenn man mal ganz
ehrlich ist. Ja, nee, das glaube ich, ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Also ich glaube, dass in einer perfekten Welt, ja, also und in einer perfekten Welt unter den gegebenen Umständen, das wäre für mich, wenn unsere Schlüsselspieler dauerhaft fit geblieben wären, hätte vielleicht sogar sein Masterplan gegriffen. Ja, also wenn du die Chance gehabt hättest, eine Saison zu spielen mit einem fitten Niklas Füllkrug, mit einem fitten Milot Rashica und mit einem fitten Ömer Toprak und dann entwickelt sich daraus möglicherweise eine andere Konstanz. ja, das heißt, und okay. da sind wir dann letzten Endes auch pandemiegebeutelt, weil wir halt eben keine solche Personaldecke schaffen konnten, dass man solche Ausfälle kompensieren kann, sondern das ist ein sehr fragiles Konstrukt, ja, was auseinanderbröckelt, sobald eben diese Pfeiler, die er einschlägt, und das sind halt eben bei einem Team, was so massiv unter finanziellem Druck steht, nur drei Spieler, würde ich jetzt mal behaupten, nämlich Toprak, vielleicht noch Maxi und Füllkrug und mit Abstrichen Rashica, aber sobald diese Pfeiler bröckeln, droht halt dein komplettes Konstrukt zusammenzubrechen. Ich sage aber, ich würde von einem guten Bundesliga-Trainer erwarten, dass er immer auch ein Notfallszenario an der Hand hat, wo er sagt, da beschränken wir uns auf das kleine Einmaleins und auf unsere absoluten Nottugenden, die jeder beherrscht, den ich im Kader habe. Und lass es ugly sein, ja. Er hat auch gestern wieder den spielerischen Ansatz gewählt. Er hat gestern das Team wieder in einem Selbstverständnis auf den Platz geschickt, das ausgesagt hat, wir sind besser und wir haben die letzten Spiele gut bestritten und wir werden hier eine Mannschaft, die mit uns da unten drin steht, da ist das Selbstverständnis, die müssen wir in Grund und Boden spielen. So. Das finde ich ja sympathisch. Ja, es ist meinem Mindset sehr nah. Aber dann ist die Gefahr halt ungleich größer, dass genau das passiert, was gestern passiert ist. Und dann musst du dich als Trainer nach einem Spiel auch so einem Vorwurf stellen. Und wenn dann die Antwort auf diesen Vorwurf ist, ja, war jetzt heute unglücklich, aber ich bin mir sicher, auf Dauer werden wir mit diesen Leistungen punkten, dann fehlt mir halt so dieses, ja, oh Captain, mein Captain, da bin ich bei dir.
Okay, mein Freund, ich würde dir gerne in allen Punkten widersprechen, die du eben.
Wie viel Zeit haben wir?
Ganz kurz. Also erstens, ich finde die Verletztenlage bei uns als Argument anzuführen dieses Jahr, finde ich nicht angebracht. Ja, klar fehlten mal die wenigen Leistungsträger, die wir hatten, aber es war nicht so wie die letzten Jahre, wo alle gleichzeitig fehlten. Und auch als fast alle da waren, bis auf Lücke, sah das nicht viel besser aus, das Spiel. Also da sehe ich gar keine, mit Verletzungspech zu argumentieren und zu sagen, dann wäre es vielleicht anders gelaufen. Und da sieht man dann, also ich finde, auch als alle da waren, habe ich keine spielerische Entwicklung gesehen. Ja, so, Punkt 1. Punkt 2 würde ich dir auch widersprechen, dass diese Spiel-was-du-kannst-Mentalität, dass die auf dem Platz gehört hätte, aber das Team gestern so eingestellt war, dass unter dem Motto, spiel sie in Grund und Boden, ihr seid die bessere Mann, habe ich so auch nicht gesehen. Also ich habe schon... Ich dachte aber schon.
Allein der Ballbesitz spricht doch für sich.
Ja, aber der Ballbesitz, die Zahl spricht dafür, dass du früh in Rückstand gerätst. Ja, und trotzdem kann man ja nicht sagen, dass Beißen, Kratzen und Haare ziehen, dass das nicht auch 90 Minuten da war. Im Kampf lag es nicht. Das würde ich so nicht sagen. Und ich glaube auch, einerseits zu kritisieren, wo ist die spielerische Fortentwicklung, und dann sagen, das war mir aber ein bisschen zu viel spielerisch gegen Mainz zu Hause, macht auch keinen Sinn. Und ich fand auch den Angang zu
das
sagen...
Das finde ich unfair.
Ja, okay. Ja, das ist, ja, Fußball ist ungerecht, so ist es halt.
Ja, nee, aber ich finde auch deine Argumentation mir gegenüber unfair.
Ja, das habe ich schon verstanden. Warum?
Ja, weil das natürlich zwei komplett unterschiedliche Dinge sind. Ich sage zwar, ich will den spielerischen Ansatz mittelfristig erkennen, aber ich habe gleichzeitig auch gesagt, dass ich finde, dass in Situationen, wo du untergehst, in der Lage sein musst, pragmatisch zu werden.
Ja, das stimmt. Ne, wobei, wie gesagt, vielleicht sind wir da auch auf, eigentlich meinen wir auch das Gleiche, weil pragmatisch ist ja das Spiel, was du kannst und zeig wenigstens 100% Einsatz, das war ja schon da. Ne? Das muss man ja schon konstatieren. Ja, also fassen wir es mal zusammen, ja. Bevor ich noch eine Frage habe. Auch ich glaube, genau wie du, oder auch ich habe mittlerweile wirklich Zweifel, dass das so weitergeht auf Dauer oder weitergehen kann. Dass das eines Tages funktionieren kann, was da eigentlich der Masterplan sein soll. Ja, ich bin nicht sicher, ob das nur am Trainer liegt oder ob du einfach aus dieser Truppe, wo du dann noch den einzigen Spieler mit internationalem Format, mit Klaasen, rausnimmst, ohne für Ersatz zu sorgen, wie so eine Mannschaft überhaupt spielerisch sich entwickeln soll, wenn einfach die individuellen Möglichkeiten, die Qualität einfach fehlt.
Klingt ja nach Baumann-Kritik.
Auch, ja. Also ich glaube, wenn wir Kofeld kritisieren, dass der Plan nicht aufgeht, dann müssten wir genauso gut auch Baumann kritisieren. Ne? Ja. Beziehungsweise vielleicht auch die komplette Vereinsführung, die halt sagt, es gibt kein Geld. So, seht zu, dass ihr irgendwie klarkommt. Und dann spielt halt auf der 6 Christian Groß, den ich tapfer finde, den ich super finde, ja. Aber es ist halt kein Davy Klaassen, der jetzt kurz vorm Double steht in den Niederlanden bei Ajax. So. Ja, aber es ist halt so, ne. Wenn du Millionen ausgibst für Stürmer wie Lücke, wo du weißt, der ist so verletzungsanfällig. Viel Geld für Toprak und viel Geld für Selke. Wo man auch schon weiß, okay, auch der bringt uns jetzt, mit etwas Glück schießt er ein paar Tore, aber der bringt uns jetzt spielerisch auch nicht nach vorne wie Max Kruse. So. Also, da ist es halt mein Problem. Sind wir nicht viel zu limitiert für das, was wir einfordern? Ne? Das weiß ich halt nicht. So oder so muss man sich, glaube ich, spätestens nach dieser Saison die Frage stellen, ob dieses Modell so noch weitergeht. Ja. Oder ob das...
Ich glaube, dass Kofeld sich diesen Sommer auch ganz, ganz, ganz massiv diese Frage stellen
wird. Kofeld wird sich diese Frage auch stellen. Ja, und zu Recht auch stellen. Und vielleicht kann man da dann vielleicht noch auseinandergehen und kann sich weiter in die Augen gucken. Die Frage ist ja jetzt viel mehr, bevor wir an die nächste Saison denken, wo immer wir dann sein werden, ja, und ob wir dann montags abends einen Podcast aufzeichnen nach dem Zweitligatopspiel. Die Frage ist ja, ziehst du jetzt schon die Reißleine? Denn das ist ja auch eine Forderung, die es mit Sicherheit zumindest anonym im Netz gibt, sag ich mal. Schmeißt du Kofeld jetzt raus, um noch den Abstieg zu nach dem Vorbild Bielefeld?
Ja, beantworte das mal.
Ja, ich habe zuerst gefragt, ne?
Nee, also, okay. Du hast mich schon die ganze Zeit gefragt. Jetzt sagst du mal.
Ich glaube, nein.
Ich glaube, du glaubst nicht, aber würdest du?
Ich würde es nicht machen. Ich würde die Frage auf Saisonende schieben und da wäre ich dann auch, sag ich mal, eher in der Zone, wo ich mir das ernsthaft überlegen würde, mit neu zu starten. Aber jetzt den Trainer rausschmeißen und einen Feuerwehrmann holen, nachdem das Team ja zumindest vollen Einsatz zeigt und letztes Jahr mit ihm das auch noch geschafft hat, ja. Wäre die Qualität unserer Spieler besser, wenn da ein anderer Trainer stehen würde? Ich bin mir nicht sicher. Also, wie gesagt, wer träumt vom schönen Bruno, der
ja, ich weiß das,
wirft
ich weiß
den das ersten auch nicht. Stein.
Ich weiß das auch nicht. Ich bleibe dabei, dass ich ihn nach wie vor für charakterlich irre gut passend.
Darum geht's jetzt nicht.
Halte. Ja, ich weiß. Aber das geht für mich an dem Punkt, dann greift dieses wachsweiche Argument greift an dem Punkt für mich, dass mir niemand einfällt, wo ich sage, der könnte es jetzt reißen. Und das ist eine ganz subjektive Geschichte. Ich weiß, da gibt's jetzt wieder hunderte Fans, die sagen, ja, den gibt's doch und den gibt's doch. Aber in der Tat. Egal, ja, über wen ich nachdenke. Ja, keine Ahnung.
Bruno Labbadia gibt es.
Ja, und da gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Es gibt genügend Werder-Fans, die den mit Kusshand nehmen würden.
Ja, gut. Gisdol. Ja. Ach nee, komm.
Ja, der rennst du bei mir ja offene Türen ein, aber es gibt die Leute,
Labbadia,
die genau diese Leute wollen.
Labbadia gewinnt traditionell immer die ersten 4 Spiele und danach verliert er nur noch. Das würde uns ja reichen eigentlich. Ja. Nein,
du
aber
willst ihn doch, gib's doch zu.
Also, nein. Nein, da war nichts.
Ja, wir haben nur Telefonstreich.
Wir haben nur geredet. Nein, aber die große Frage ist doch jetzt, wie stoppen wir den freien Fall?
Und
du hast zu Recht Angst vom Weiter so und deswegen.
Ja, nee, ich trau Flo das zu. Ich trau Kohfeldt das zu, das Ruder umzureißen. Ja. Und da bin ich jetzt beim Pragmatismus, aber ich trau ihm das nur zu, wenn er ab sofort wieder die Losung ausgibt, die uns in der Hinrunde die Eichhörnchen-Punkte gebracht hat.
Ja.
Und das ist für mich Scheiß auf die Optik. Ja. Stell dich verfickt nochmal hinten rein, ermauer dir das 0-0 bis zur 88. und dann piekt das Ding vorne irgendwo gegen den Innenpfosten und trifft den Kopf vom Torhüter und lass den Ball über die Linie trudeln, aber geh mit verfickt nochmal 3 Punkten vom Platz.
Ja, das, was wir versucht haben, jetzt zuletzt gegen die größeren Gegner, ne, Leipzig mit dieser Kick-and-Rush-Taktik und auch Dortmund, wo es ja auch einigermaßen aufgegangen ist, Konter, auch Führung und so. Ja. Also das forderst du jetzt ein gegen jeden Gegner wieder.
Ja, und dann sitze ich halt in der Halbzeit wieder da wie gegen Schalke, wo ich sage, was waren denn das für erste 45 Minuten gegen den Tabellenletzten?
Ja, aber es waren Punkte.
Ja.
Okay, also bin ich bei dir, ne? Kann ich total nachvollziehen, spiel, was du kannst. Zumal jetzt, glaube ich, jeder Punkt zählt.
Ja.
Und ja, komm, schauen wir. Wir spielen ja Samstag, glaube ich, schon wieder.
Samstag.
Bei unseren Samstag. Freunden von Union.
Richtig.
Die uns in dieser Saison allerdings noch nichts geschenkt haben.
Aber ganz ehrlich, ich würde jetzt ganz gerne auch mit Blick auf das Union-Spiel einfach auch, um mal den State of Mind irgendwie wieder zu spiegeln, ja. Würde ich ganz gerne jetzt einfach mal mit Blick auf das Unionsspiel auf Rate die Aufstellung verzichten, weil ich dir sage, es ist mir furzegal.
Ja,
es ist mir furzegal, wer spielt. Ich will einfach nur Kampf sehen.
Ja, bin ich bei dir. Ich habe eben ein bisschen Zeitdruck. Ich muss zur Nachtschicht gleich. Oh, gestern hatte ich auch Nachtschicht nach diesem Spiel. Ne? Ey, das war wirklich Höchststrafe.
Höchst. Du alter Romantiker. Strafe. Komm, dann machen wir aus der Not eine Tugend. Wir verzichten auf jegliche Fachsimpelei mit Blick aufs Unionsspiel. Wir sagen Gras fressen, hinten reinstellen und bitte einfach irgendwie mit dreckigen Klamotten und Fingernägeln vom Platz gehen nach 95 Minuten und dann in Gottes Namen bitte 3 Punkte mit nach Bremen bringen. Aber ich will von dir einen Tipp hören.
Christo, ich habe zwei kurze Sachen zum Unionsspiel. Ich möchte nicht, dass mein geliebter Max Kruse uns weiter in die Krise schießt, wenn das bitte geht.
Oh Gott, ja, daran habe ich noch gar nicht gedacht.
Das möchte ich auf gar keinen Fall, ey. Und das ist schon mehr als Neid, das ist schon Eifersucht. Ja, wenn ich dann sehe, dass beim Gegner genau der Spieler spielt, der uns fehlt. Da vorne. Ja, das wird wehtun. Ich hoffe, das wird nicht so passieren. Zweitens bin ich bei dir auf 0-0 dreckig und ich brauche nicht mal 3 Punkte, mir reicht schon einer. Wenn wir mit 0-0 oder 1-1 da vom Platz gehen bei Union, die ja, by the way, um den Einzug in die Europa League spielen.
Ja.
Ja?
Genauso wie Leverkusen und Gladbach, für die es ja auch noch um alles geht.
Ja, und Union, die ja nun wirklich also dieses Winning Ugly auskontern, verteidigen und vorne Nadelstiche setzen, perfektioniert haben, würde ich sagen, bloß nicht ins offene Messer laufen, Beton anrühren hinten und ja, Tipp wolltest du noch hören, ne?
Gib mir Zahlen, genau.
0-0.
Wow. Also die ganz feine Klinge.
Das ist ein mutiger Tipp. Ja, genau so, wie du es gefordert hast.
Kurz und schmerzlos. Ich bleibe mir selbst treu. Ich sage, wir verlieren 0-2.
Seit du immer gegen uns tippst, ist es auch nicht besser geworden, ne?
Ja, aber wenigstens kann ich danach sagen, siehste?
Wir hören uns nächste Woche. Danke, dass ihr dabei wart.
Genau. Das war Folge 43. Abgründe. Und diese Folge fühlte sich an wie ein einziger Abgrund. Aber wenigstens haben wir ihn zusammen beschritten und sind an der Kante entlang marschiert. Thomas, ich wünsche dir noch einen schönen Freitag. Wir werden uns sicherlich während des Unionsspiels en Detail austauschen. Drücken wir die Daumen und ich hoffe, dass ich sehr, sehr falsch liege. Ich danke dir für eine kontroverse Folge und wünsche dir eine schöne Schicht. Halte durch.
Ja, gute Woche.
Und ihr da draußen, drückt die Daumen.
Gute Woche, gutes Spiel, den Umständen entsprechend.
Tschö.